Viele sind wahrscheinlich unterwegs an diesem Wochenende. Ein langes Wochenende. Und wenn man ganzen Umfragen traut, sehen auch die meisten Leute dieses Himmelfahrtswochenende als ein Wochenende, um mal kurz zu verreisen, vielleicht Verwandtschaft zu besuchen. Und ja, aktuelle Umfragen sagen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiß wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig, warum haben wir da eigentlich so ein langes Wochenende? Himmelfahrt, ja, Vatertag. Und ich habe es am Donnerstag auch gemerkt, bei uns vor der Tür lief eine Gruppe vorbei, die hatten so einen Bollerwagen. Also ich war wirklich erstaunt, was ja heutzutage möglich ist, mit Akku und Soundanlage für einen Lärm zu verursachen. Also Respekt, was man da so für Bauten antreffen kann an solchen Tagen, wie zum Beispiel Himmelfahrt. Die machen so einen Lärm und solche Bässe, da fallen einem die Ohren ab. Genau, das ist ja das, wenn wir so an Himmelfahrt schauen, was passiert an Himmelfahrt, dann sehen wir viele betrunkene Leute und viele Bollerwagen und viel laute Musik. ja, aber was ist an Himmelfahrt passiert? Oder warum ist Himmelfahrt trotzdem eigentlich ein wichtiger christlicher Feiertag? Erstaunlicherweise gibt es Umfragen dazu, dass man auch sagt, ja, die Arbeitsleistung in Deutschland sollte ja gesteigert werden, dann könnte man ja an den christlichen Feiertagen auch was von streichen. Und wenn es darum geht, welche Tage streicht man, taucht interessanterweise Himmelfahrt nicht dabei auf, sondern es ist eher so der Ostermontag oder der zweite Weihnachtsfeiertag, aber Himmelfahrt nicht. Und das finde ich immer wieder erstaunlich, wo ich irgendwie eher vermute, ja, nee, diesen Vatertag oder dieses Event einmal im Jahr, wo wir durch die Gegend ziehen können und einmal die Sau rauslassen können, das wollen die Leute gerne behalten. Ist, ja, die christliche Motivation dahinter könnte man jetzt ein Fragezeichen dran setzen. Himmelfahrt. Was ist da passiert? Ich möchte uns hineinnehmen und lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16. Eine recht nüchterne Beschreibung von Himmelfahrt. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie Hände auflegen, werden gesund werden. Und nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Und der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Soweit Gottes Wort. Ja, Jesus spricht. Wir haben hier ganz, ganz kurz oder auch ganz prägnant den Missionsbefehl, diesen Auftrag. Jesus geht. Sein Auftrag für diesen Moment ist zu Ende. Und er beruft uns mit hinein in den nächsten Abschnitt seines Auftrags, nämlich der ganzen Welt von ihm zu erzählen und auf ihn hinzuweisen, von dem, was er getan hat durch seine Erlösungstat am Kreuz. Dafür, dass er gekommen ist als Messias, als Retter, um diesen Menschheit einen Ausweg zu geben, einen Ausweg aus ihren Nöten, einen Ausweg von Dingen, die vielleicht nicht sichtbar sind, sondern oftmals im Inneren liegen. Ein Ausweg aus Schuld. Ein Ausweg von Sünde, von Zielverfehlung. Und vor allem als positiven Aspekt davon, als großen Bonus des Ganzen, wir dürfen sein in der Gegenwart unseres großen Gottes, der uns geschaffen hat, und der uns liebt. Und dann ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Und heutzutage wird oft dann eher die Frage gestellt, ja, was ist denn das, dieser Himmel? Und oh, das ist ja schön, das ist ja eine ganz romantische Beschreibung so. so ein ganz tolles romantisches Bild, wie die Jünger auf so einer Wiese standen und irgendwann ist eine Wolke gekommen und hat Jesus in den Himmel gehoben. Also ich stelle mir das total wunderschön, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und dann wird da jemand so in den Himmel gehoben. Das stelle ich mir auch ganz toll vor. An anderer Stelle in der Apostelgeschichte lesen wir, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und das ist ja auch oftmals ein Thema, was uns fasziniert. Da wird auf einmal jemand von der Wolke eingefangen und lernt fliegen. Das klingt doch mega faszinierend und mega schön. Und doch ist das natürlich nicht der Hauptpunkt. Dieses schöne romantische Bild irgendwo in der Natur, dass jemand mit Wolken in den Himmel fährt. Und ich finde, Markus, und deswegen habe ich heute Morgen auch seinen Text genommen, gibt uns einen wichtigen Hinweis darauf, was diese Himmelfahrt wirklich auch an tiefer Bedeutung mit sich trägt. Und zwar ganz kurz und knapp. Und eigentlich beginnt dieser ganze Weg schon auch viel früher, da kommen wir gleich zu. Aber Markus schreibt hier, nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und setzt sich an die rechte Seite Gottes. Das bedeutet, dass Jesus, der jetzt ganz lange in dieser Welt unterwegs war, jetzt an dem Punkt ist, dass er sagt, ich gehe an die Stelle, die mir verheißen ist, die mir zusteht. An die rechte Seite, auf den Thron neben Gott, direkt rechts daneben, in erhabene, erhobene Position. Eigentlich kehrt Jesus genau dorthin zurück, wo er auch hergekommen ist. Aus dieser Gegenwart und Herrlichkeit des ewigen Gottes, dem alle Macht gehört und der Herrscher ist in Ewigkeit. Und das ist ein hoheitlicher, ein königlicher Anspruch, den Jesus hier ja für sich nimmt und dem ihm zu Recht zusteht. Jesus bekommt hier die höchste himmlische Auszeichnung, die es vielleicht so gibt. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Er wird erhoben als König über alles und allem. Er nimmt den Platz und die Stellung ein, wie es schon im Alten Testament verheißen ist, über dem Messias. Und auch hier wird nochmal deutlich, ja, Jesus ist dieser Messias, dieser verheißene Retter, dem die Königsherrschaft gebührt. Er ist der König, der von den Juden so lange erhofft, ersehnt und erwartet war, auch wenn er erstmal ganz anders war als erwartet und wenn auch sein Königreich sozusagen noch nicht vollends jetzt durchgebrochen hat in dieser Welt. Schon kommt, aber noch nicht vollends da ist. Und Himmelfahrt, hier schließt sich der Kreis, gerade im Markus-Evangeliums, ist eigentlich eine Folge dessen, dass Jesus verurteilt wurde zum Tod am Kreuz. Er wurde nämlich eigentlich verurteilt, und das finden wir ganz besonders in der Beschreibung bei Markus, verurteilt dafür, dass er genau das von sich gesagt hat. Ich bin der Messias. Das war der Grund, warum er verurteilt wurde. Wenn wir einmal noch zurückspringen sozusagen an die Stelle, wo Jesus verhaftet wurde und vom Hohen Rat steht im Markus-Evangelium, da lesen wir Folgendes. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchte nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Viele brachten zwar falsche Anschuldigungen gegen ihn vor, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Und ein klein bisschen weiter. Da erhob sich der Hohepriester, trat in die Mitte und fragte Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was die Leute gegen dich vorbringen? Und Jesus schwieg und gab keine Antwort. Und da wandte sich der Hohepriester noch einmal an ihn und fragte, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Und da zerriss der Hohepriester vor Empörung sein Gewand, das lasse ich jetzt mal, das zu demonstrieren, und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Also Jesus hat in diesem Verhör ganz klar gesagt, ich bin der Messias. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der, dem Ehrenplatz bei Gott gebührt, nämlich an der Rechten zu sitzen von Gott. Ich bin derjenige, dem schon in dem Psalm, im Psalm 110 verheißen ist, dass Gott ihm die Feinde als Schemel seiner Füße bereiten wird. Und dass Jesus das gesagt hat, das war etwas Unerhörtes in der damaligen Zeit. Das war Gotteslästerung. Wenn jemand sich in der damaligen Zeit hingestellt hat und hat gesagt, ja, ich bin hier zum Beispiel nur ein Prophet von Gott und hat dann etwas vorhergesagt, was nicht so eingetroffen ist, das hat für ihn bedeutet, dass ihm ein Kopf kürzer gemacht wurde. Gotteslästerung und auch eine Anmaßung von Autorität Gottes hatte ernsthafte Konsequenzen bis hin zum Tod. Und das Verrückte ist, dass wir das heutzutage in einer anderen Religion aktuell noch finden können, nämlich im Islam. Wenn du in islamischen Ländern bist, dann wirst du für Gotteslästerung verurteilt und vielleicht sogar mit der Todesstrafe bestraft. Und ganz krass können wir das sehen, indem wie Korane verbrannt wurden und Karikaturen über Mohammed erstellt wurden und die Leute teilweise mit dem Tod bedroht werden oder sogar getötet werden, weil es eine Gotteslästerung ist. Und so ähnlich muss das damals in der Zeit auch gewesen sein, als Jesus sich hinstellt und sagt, ich bin der Messias. Das ist mit der Grund, warum er gekreuzigt wird. Und in Himmelfahrt schließt sich eigentlich so ein bisschen der Kreis oder schließt sich so die Geschichte. Und wir können erkennen, nochmal ganz, ganz neu, auf eine noch tiefere Art und Weise, Jesus ist wirklich der Messias. Dieser Anspruch, den er erhoben hat, wofür er verurteilt wurde, ans Kreuz genagelt wurde, gestorben ist, diesen Anspruch, den er erhoben hat, wovon er gesagt hat, ich bin Gottes Sohn, ich bin dieser Messias, der ist wahr. Jesus ist dieser verheißene Messias. Und an Himmelfahrt wird das sozusagen wieder Realität, was diese ganzen Verheißungen auch aus dem Alten Testament sind. Jesus wird sogar emporgehoben und er wird geehrt, indem er sich an die rechte Seite von Gott setzt. Jesus ist Messias. Und Jesus ist König. Er ist erhaben. Er ist würdig, dass er auf diese ganz besondere Art und Weise in den Himmel hinaufgenommen wird und ihm diese Ehre zuteil wird, an der Rechten Gottes Platz zu nehmen. Und auch für die Jünger muss das ein ganz bewegender, besonderer Moment gewesen sein. Eine neue Facette vielleicht, die sie auch vielleicht ganz neu noch begriffen haben von Jesus. Sie waren 3 Jahre eng zusammen gewesen mit ihm, mit diesem Jesus, der als Mensch gewandelt ist, ganz Mensch und ganz Gott, die ihn ganz menschlich kennengelernt haben, die mitbekommen haben, wie er gegessen hat, wie er geschlafen hat, wie er auf Toilette gegangen ist, wie er geduscht hat, keine Ahnung, ihn ganz erlebt haben als Mensch. Und dann natürlich in der Passionsgeschichte, wie sie Jesus noch mal ganz neu kennengelernt haben, als eben dieser Retter, dieser Heilsbringer, dieser Messias. Auch wenn sie das vielleicht nicht unbedingt im ersten Moment alles so ganz verstanden und begriffen haben. Und an Himmelfahrt wird ihnen noch mal ganz besonders vielleicht ganz neu vor Augen geführt, Jesus ist der erhabene König. Er wird aufgenommen in den Himmel. Er geht zu Gott, um eben diesen erhabenen Platz als König einzunehmen. Ganz besonders Johannes, einer seiner Jünger, der von sich auch gesagt hat, dass er der Lieblingsjünger von Jesus war, der durfte später nochmal ganz besonders diesem König Jesus begegnen. Als er schon alt war und Gefangener war auf Patmos, bekam er die Vision, die wir in der Bibel finden, als die Offenbarung. Und er bekam eine Vision und ist dort Jesus begegnet, eben als dieser herrliche König. Und ihm ist ganz besonders nochmal vor Augen geführt worden, wie groß und mächtig, ja, und wunderschön einfach Jesus ist. Wir finden ganz viele Beschreibungen vom Thronsaal Gottes, aber auch von Jesus selber. Und die Reaktion, als dieser Jünger von Jesus ihm ganz neu als König im Himmel begegnet, ist wie folgt. Wir lesen in Offenbarung 1, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Weil er Jesus als herrlichen König begegnet ist. Vielleicht gespürt hat, welche Majestät, welche Autorität, welche Herrlichkeit es wirklich hat, dass Jesus jetzt diesen Platz hat bei Gott, dass er wirklich König ist, König dieser ganzen Schöpfung. Und Jesus sprach, fürchte dich nicht. Himmelfahrt, und das stellt ganz besonders das Markus-Evangelium heraus, bedeutet, Jesus ist König. Hier kommen die ganzen Verheißungen des Alten Testamentes, die von dieser Majestät, von dieser Herrschaft sprechen, in Erfüllung, indem Jesus diesen Platz im Himmel einnimmt als wahrer König. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, so wie es in unserem alten, bekannten Glaubensbekenntnis auch heißt. Von dort wird er als herrlicher König und vielleicht auch als kriegerischer König, als richtender König eines Tages wiederkommen. Aber soweit ist es jetzt noch nicht. Aber was bedeutet es für uns, dass Jesus an Himmelfahrt als König in den Himmel gegangen ist? Er ist auch unser König. Letztes Wochenende waren Julia und ich in Süddeutschland auf der Echt, der Mitarbeiterkonferenz unseres Gemeindeverbandes. Und wenn ihr letzten Sonntag hier wart, habt ihr auch von unserem Gemeindepräses, dem Vorsitzenden sozusagen, die Predigt von dort zu sehen bekommen und zu hören bekommen. Und das Oberthema von dieser Konferenz war Jüngerschaft. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Und eigentlich so ein großer Gedanke, der über all dem stand, war auch, dass wir gerne bereit sind, wenn wir davon hören, dass jemand kommt, dass Jesus gekommen ist als Retter, als Heiland, als Erlöser, als Vergebender, als Liebender, dass wir gerne uns diesem Jesus zuwenden, dass wir uns ihm gerne vorstellen als eben dieser Freund, mit dem man unterwegs sein kann, mit dem man auf dem Weg sein kann. Aber das ist nur ein Aspekt von Jüngerschaft. Und ein zweiter großer Schritt in der Jüngerschaft, der uns herausfordert, unser Leben lang, ist, Jesus auch als König und damit auch als Herrscher zu akzeptieren in unserem Leben. Wenn wir sagen, wir wollen ihm nachfolgen, dann bedeutet das auf jeden Fall, er ist unser, der alles gegeben hat, weil er uns liebt. Er ist unser Retter, er ist unser Erlöser, er ist unser Freund und er ist noch mehr, er ist auch unser König. Und er ist König und er ist erhaben, um ihm gebührt es, dass wir uns unter ihm beugen, dass wir ihn anbeten in dieser ganz besonderen Position. Und ganz besonders in der Nachfolge und in der Jüngerschaft bedeutet es, dass wir sagen, Jesus, du bist mein König. Und das bedeutet dann auch, dass er bestimmen darf über unser Leben. Und das ist ein Schritt, der uns, glaube ich, sehr, sehr herausfordert, der uns vielleicht in Jüngerschaft am meisten beschäftigt. Nicht nur immer zu diesem Freund Jesus zu gehen, zu dem wir immer kommen können, sondern uns auch wirklich ihm zu unterstellen und zu sagen, ja, Jesus, du bist König und du darfst bestimmen über mein Leben. Jesus darf es, ihm gebührt diese Autorität. Meine Tochter, die hat ein Theaterstück von Pippi Langstrumpf gesehen und hört das auch gerne, lässt sich das gerne vorlesen und zitiert auch gerne mal ihren Eltern gegenüber. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und sagt dann, ich mache, was ich will. Und das führt dann doch zum einen oder anderen Mal zu doch kleinen Herausforderungen mit ihren Eltern, gerade wenn es dann sagt, wir möchten gerne, dass du ins Bett gehst und sagst, nein, ich mache, was ich will und ich gehe jetzt noch raus und mache einen Spaziergang oder ähnliches. Und das, was bei Malia ja einerseits ganz nett ist und andererseits die Nerven strapaziert ihrer Eltern, übertragen auf Jüngerschaft, fordert es uns heraus zu sagen, eben nicht wie Pippi Langstrumpf oder Malia unterwegs zu sein, ich mache, was ich will mit meinem Leben, sondern wenn wir Jesus nachfolgen, sagen wir zu ihm, du bist König in meinem Leben und er darf bestimmen. Er darf bestimmen über mein Leben, über das, was ich vielleicht beruflich mache, wie ich meine Freizeit gestalte, wie ich meine Beziehung lebe mit Vergebenheit, Unvergebenheit, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, wie ich mit Social Media und Netflix umgehe. Und ich weiß nicht, wo du schon in deinem Leben mit herausgefordert warst, dich wirklich Jesus als dem König unterzuordnen. Ihm vielleicht auch zuzutrauen, und das finde ich, ist vielleicht auch so ein Knackpunkt bei dem Ganzen, ihm zuzutrauen, dass er ein guter und liebender König ist und wirklich das Beste für mich möchte. Auch wenn ich selber vielleicht was anderes gerade möchte oder wenn ich nicht seinen Plan dahinter kenne, ihm wirklich zu vertrauen, dass er es wirklich gut meint. Und dass, wenn ich ihm die Macht gebe, über meinem Leben König zu sein, dass er das nicht missbrauchen wird, um sich lustig zu machen über uns, um zu sagen, ja hier, du musst jetzt auch mal so richtig einmal durch den Dreck oder sonst irgendwie. Nein, wir dürfen ihm vertrauen, dass er es nur gut meint mit uns. Und dass dieses ihm die Autorität zu geben bedeutet, dass das Beste in unserem Leben passieren wird. Was nicht bedeutet, dass wir reich sind, dass wir davor bewahrt sind, tödliche Krankheiten zu bekommen und daran zu sterben oder sonstige Späße. Aber es bedeutet, ein hoffnungsvolles und erfülltes Leben in seiner Gegenwart zu leben und zu wissen, wir können nicht tiefer fallen als in seine Hand. Und in meinem Leben gab es, wenn ich zurückdenke, würde ich sagen, so mal ganz groß gesprochen, drei große Punkte in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, da musste ich ganz besonders mich lernen und ganz besonders bewusst nochmal neu Gott hingeben. Du darfst bestimmen über meinem Leben. Du darfst und du sollst wirklich König in meinem Leben sein. Der erste Punkt war bei meiner Berufswahl. Ich hatte meinen Kopf, ich wollte Bundeswehrsoldat werden. Und Gott sei Dank hat sich Gott erwiesen als ein Gott, der mir gezeigt hat, den Weg, den ich gehen soll, wie er mir durch ein Bibelwort auch zugesprochen hat. Und hat mich als nächstes in die Heilsarmee geschickt, also in seine Armee. Nicht zur Bundeswehr, sondern in seine Armee. Und das ist der erste Punkt, wo ich sagen kann, wow, da hat Gott so groß in meinem Leben gewirkt. Da hat er mir bewiesen, dass es sich lohnt, ihn als König in meinem Leben zu setzen, weil er Gutes für mich im Sinn hat, weil er einen guten Plan für mich und ja, im Sinn hat. Ein zweiter großer Punkt war auch das Thema Finanzen. Ich habe eine Zeit lang meinen Spaß gehabt, mal mit Finanzen ein bisschen herumzuprobieren, auszuprobieren, was könnte man denn damit alles anstellen, wie könnte man es denn schnell vermehren, und bin damit auch schnell auf den Mund gefallen. Und durfte ganz neu lernen zu sagen, Gott, ja, du darfst auch über meine Finanzen herrschen. Du darfst König sein über meine Finanzen. Ich will keinen Blödsinn damit anstellen, sondern ich ordne mich dir unter. Und der konsequente Schritt für mich war, seit dem Zeitpunkt meinen Zehnten zu geben. Und ein dritter großer Punkt war das Thema die Suche nach einer Partnerin. Und da bin ich so gesegnet. Und ich war an einem Seminar, das heißt Theologisches Seminar Rheinland. Und das hatte auch einen Spitznamen intern. Das hieß nämlich Trauseminar Rheinland, weil es auch dafür bekannt war, dass sich dort halt viele Leute auch verliebt haben und geheiratet haben und so weiter. Und es gab da ja auch Bibelschule, also 1, 2 und dann das normale Theologiestudium sozusagen. Da gab es halt also viele Leute, die dort unterwegs waren. Und es war für mich eine Zeit lang wirklich ein Thema zu sagen, wow, was ist denn, wenn ich fertig bin und in den geistlichen Dienst gehe? Das wäre ja schon toll, eine Partnerin da zu haben. Und es taugt einfach nicht. Wenn man selber versucht zu sagen, ja, wow, ich schaue mich mal um, es war nicht gut. Ich habe gemerkt, das hat nicht zum Erfolg geführt. Und es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Gott, ich will dir vertrauen. Ich möchte, dass du dich darum kümmerst. Du weißt um meine Sorge, du weißt um meine Sehnsucht. Ich ordne mich dir unter und ich will dir vertrauen, dass du zur rechten Zeit mir eine Frau schenkst. Und der bin ich dann auch begegnet. Es hat aber extrem viel gekostet. Und ich glaube, es kostet uns in der Nachfolge, uns immer wieder diesen Fragen zu stellen. Darf Jesus wirklich König in meinem Leben sein? Darf er wirklich in alle meine Bereiche hineinkommen und bestimmen? Oder vielleicht auch die Frage, wo merke ich, dass es mir schwerfällt, jemand anderes oder Gott dort hineinsprechen zu lassen? Wo treffe ich meine Entscheidungen unabhängig von Jesus? Wo mache ich mein Ding? Mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt? Obwohl doch Jesus eigentlich mich führen möchte und mein König sein möchte. Wo bin ich bereit, mein Leben hinzugeben? Mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten einzubringen, seine Autorität zu unterstellen? Und vielleicht auch besonders Zeit und Nächstenliebe zu investieren, um Menschen in seiner Liebe zu begegnen. Vielleicht ist das eine Frage, die wir mitnehmen können, gleich ins Abendmahl, in die Anbetungszeit und in die nächste Woche. Vielleicht mal konkret aufzuschreiben, was bedeutet es, dass Jesus König in meinem Leben ist? Wo habe ich das erlebt, dass er König ist in meinem Leben? Wo darf er König sein? Und vielleicht, wenn ich ehrlich bin, auch mal aufzuschreiben, da fällt es mir schwer, ihn mit hineinzunehmen und ihn König sein zu lassen in meinem Leben. Wo sind wir versucht, mit unseren eigenen Plänen unterwegs zu sein? Aber dieser König, wo wir an Himmelfahrt erwähnt werden, dass er wirklich diese Autorität besitzt, der lädt uns ein in seine Gegenwart. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen ihm begegnen als seine Kinder, sogar als seine Königskinder. Und dieser König, der lädt uns ein, auch heute Abendmahl zu feiern. Und das bedeutet, an seinen Tisch zu kommen, zu schmecken und zu sehen, dass er es gut mit uns meint, dass er ein guter König ist, dem Ehre und Autorität und Herrschaft gebührt, aber der es liebt, der sich in Liebe uns zuwendet.